Unser nächstes Kapitel in der Apostelgeschichte, die wir ja bekanntlich in diesen Bibelstunden besprechen, ist überschrieben das Pfingstwunder und könnt ihr auch darüber schreiben, der Heilige Geist. Und so wissen wir es alle. Wir haben es gelernt, wir sprechen es in der Stiftskirche jeden Sonntag. Ich glaube an den Heiligen Geist, ja? Und das ist nun die Frage dieses Abends, die uns leiten soll, die uns bewegen soll und der wir nachdenken wollen. Ja, was glauben wir denn, wenn wir sagen, ich glaube an den Heiligen Geist? Ich meine nämlich, der Kampf um den ersten Artikel, nämlich der Kampf um Gott, etwa mit den Aufschriften Gott ist tot oder die berühmte Gott ist tot Theologie. Dieser Kampf um Gott überhaupt ist vorüber. Kein ernsthafter Theologe streitet mehr darüber, ob es diesen Gott gibt oder nicht. Ich weiß auch nicht, ob es außerhalb der Theologenschaft irgendwo dieses Problem berührt. Der Kampf um den ersten Artikel liegt zumindest für einige Zeit hinter uns. Der Kampf um den zweiten Artikel, nämlich um Jesus Christus, ist gegenwärtig auch nicht mehr aktuell. Ob Jesus denn nur ein Mensch gewesen sei, oder ob er wirklich Gottes Sohn gewesen, ob Jesus revolutionär war oder ob er nur ein lieber Wanderprediger war, der gelegentlich einige Wunder getan. Diese Fragen um Jesus Christus, dieser Kampf um Jesus Christus, ist gegenwärtig nicht aktuell. Wenn ich recht sehe, tobt der Kampf gegenwärtig um den dritten Artikel, nämlich um die Frage des Heiligen Geistes. Ich glaube, nein, so hören wir es, ich habe den Heiligen Geist und ihr habt ihn nicht. Ich bin groß getauft und habe deshalb die Gabe des Geistes und die Gaben, die hier dazugehören, und ihr habt nur irgendeine Kindertaufe und habt deshalb keinen Anteil an den Gaben dieses Geistes. Es ist der Kampf gegenwärtig zwischen den traditionellen und den Geist- bzw. Pfingstkirchen, die zu uns sagen, ihr serviert die Botschaft des Evangeliums auf einem Eisblock. Wir aber servieren sie in der Bratpfanne. Wir servieren sie warm und heiß. Der Kampf übrigens ist nicht neu. Wer meint, der Kampf um den Geist sei erst in unserer Zeit aufgeflammt, der hat keine Ahnung von der Geschichte. So alt die evangelische Kirche ist, so alt ist der Kampf um die Frage des Heiligen Geistes. Luther auf der Wartburg, dort in Sicherheit. Und er hielt es nach wenigen Monaten nicht mehr aus. Nicht, weil es ihm nicht gefallen hätte, nicht, weil dort die Verpflegung schlecht war, nicht, weil er vielleicht dort schlecht bewacht war auf der Wachburg, sondern ganz einfach deshalb, weil ihm Melanchthon im Jahre 1521 die Nachricht überbracht hat, dass im Land eine Art Flächenbrand durchgehe, dass sich die sogenannten Schwärmer, Schwärmen kommt ja vom Tierreich, die Bienen schwärmen, dass sich Schwärmer breit gemacht haben, Pfingstleute. Und um die in Schach zu halten, hat Luther die Wartburg verlassen und gepredigt, um wieder zu einem Glauben zu kommen, der nicht schwärmt, sondern nüchtern ist. So alt ist das. Und nun die Frage, was heißt das nun? Was heißt das eigentlich? Ich glaube an den Heiligen Geist, ich gehe davon aus, ich weiß davon, oder heißt so, wie es dieser Basler Prediger seinen Schülern eingebläut hat, von dem ich schon einmal erzählt habe, der in die Schulklasse hineinkam, in die Predigerschule und auf den ersten gedeutet haben, haben Sie den Heiligen Geist? Haben Sie den Heiligen Geist? Haben Sie den Heiligen Geist? Und die waren ganz erstarrt, solch eine Frage am Morgen. Und der Erste stotterte, ich denke, der Zweite, ich nehme doch an. Und der Dritte, ich glaube ganz sicher, so wie ich mich einschätze. Und daraufhin schlug dieser Prediger dieser Lehrer die Bibel auf, Römer 8, Vers 9, und las: Wer Christi Geist nicht hat, ist nicht sein. Wenn wir so direkt gefragt würden: Haben Sie den Heiligen Geist? Haben Sie den Heiligen Geist? Haben Sie den Heiligen Geist? Wie könnten, wie würden, wie müssten wir antworten? Das ist doch die Frage. Und hinzu kommt noch jenes andere, dass Sie vielleicht mit mir an dem Ungeist unserer Zeit leiden. Dass Sie von den vielen Geistern spüren, die um uns herum sind und uns manchmal wie im Schlawittchen haben. Böse Geister, die uns bis in den Traum hinein verfolgen. Und dass man dann auch jene Sehnsucht in sich spürt, doch jenen Heiligen Geist zu haben, von jenem Heiligen Geist beseelt zu sein, der aus mir etwas macht, was durchträgt. Und vielleicht sind einige auch unter uns, die schon von solchen Gemeinschaften gehört haben, wo viel vom Heiligen Geist geredet, wo groß getauft wird, wo wirklich Erlebnisse zu spüren sind. Solche, die dann auch in unsere Gottesdienste oder in unsere Bibelstunden kommen und sagen: Es ist alles so unterkühlt bei dieser Kirche und bei diesen Pfarrern. Es müsste mehr von diesem Geist zu spüren sein, auch in unseren Veranstaltungen. Eine Sehnsucht, die ich durchaus verstehe. Etwas mehr von diesem Geist und weniger von den Geistern unserer Zeit. Wenn Sie auch diese Fragen haben oder wenn Sie diese Fragen kennen, dann liest man diesen Text mit gespitzten Ohren. Diesen Text, den wir als Pfingsttext sehr gut kennen und der so lautet, Apostelgeschichte 2. Und als der Tag der Pfingsten erfüllt war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie eines gewaltigen Windes, und erfüllte das ganze Haus, da sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeglichen unter ihnen, und sie wurden alle voll des Heiligen Geistes und fingen an zu predigen in anderen Zungen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es waren aber Juden zu Jerusalem wohnend, die waren gottesfürchtige Männer aus allerlei Volk, das unter dem Himmel ist. Und da nun diese Stimme geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn ein jeglicher seine Sprache, darin wir geboren sind? Parther und Meder und Elamiter und die wir wohnen in Mesopotamien und in Judäa und Kappadokien, in Pontus und der Landschaft Asien, Phrygien und Pamphylien in Ägypten und der Gegend von Libyen bei Kyrene und Ausländer von Rom. Juden und Judengenossen, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Zungen die großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle und wurden bestürzt und sprachen einer zu dem anderen: Was will das werden? Die anderen aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll süßen Weins. Dann kommt jene Rede, Petrus tritt auf und seine Rede gipfelt ja in dem einen Satz, Vers 36, so wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Und als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße und lasse sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Ist heute mit dieser Mikrofoneinstellung wieder verständlich hinten? Ja, auch. Gut, danke. Also, lassen Sie mich drei Fragen an diesen Text herantragen. Was ist der Heilige Geist? Zweitens, was tut der Heilige Geist? Und drittens, was bewirkt er? Also zum Ersten, was ist denn der Heilige Geist? Ist es ein Fluidum, das man einfach so spürt? Manche kommen ja in eine Gemeinschaft und sagen, dort ist der Geist richtig spürbar. Wenn man sie dann fragt, ja, wo spüren sie das mit der Nase? Oder? Nein, das spürt man einfach. Das ist voll von Geist. Fluidum, eine Atmosphäre, ist eine neue, neutrale Kraft. Mir ist es wieder gestern und heute an diesem Text selbst aufgegangen. Was steht denn hier, was der Heilige Geist ist? Es sind zwei Worte benutzt. Zwei Worte, die wir sehr wohl kennen. Nämlich Wind und Feuer. Wind und Feuer. Man muss sich kurz noch einmal vorstellen, was damals geschah. 120 Leute, also im Kreis ungefähr, so wie hier, das war's ja. 120 Leute versammelt in einem Haus, ob es ein Privathaus war. Was kaum anzunehmen ist, weil es solch große Privathäuser kaum gegeben hat. Oder ob es eine der Lehrhallen des Tempels war, also irgendwelche Hallen, die dort angebaut, das ist unbekannt, spielt auch keine Rolle. Diese Leute waren da, sangen, lobten und warteten. Schon das ist auffallend. Sie warteten auf etwas. Hinter ihnen lag Weihnachten, hinter ihnen lag Karfreitag, hinter ihnen lag Ostern, hinter ihnen lag die Himmelfahrt. Auf was warten denn die Leute? Wenn man Weihnachten kennt, Jesus geboren, wenn man Karfreitag kennt, Jesus gekreuzigt für unsere Sünden, wenn man Ostern kennt, Jesus auferstanden und lebt, wenn man weiß, dass er gen Himmel gefahren ist, dann ist doch eigentlich die Sache des Christentums gelaufen. Auf was warteten sie eigentlich? Diese Leute warteten auf die Erfüllung, als die Tage erfüllt waren. Was heißt das? Liebe Freunde, sie warteten darauf, dass diese Geschichte, die zwischen Bethlehem und dem Ölberg passiert ist, nun zu ihrer eigenen Lebensgeschichte wird. Sie warteten darauf, dass das, was vor ihren Augen geschah, nun in ihren passieren muss. Sie warteten darauf, dass dieses pro me, wie es Luther formulierte, dieses für mich nun in ihrem eigenen Leben auch wirksam werden durfte. So wie bei der Lydia, dieser Purpurkrämerin, die einer Predigt zuhörte, so wie wir sie immer wieder anhören und einmal mehr oder weniger Gefallen an ihr finden und dann wieder nach Hause gehen, so als ob nichts geschehen wäre. Damals, als die Lydia zuhörte, da ging ihr das Herz auf. Das heißt, diese Frau merkte doch auf einmal, dass diese Geschichte, die vor Jahren am Kreuz von Golgatha geschehen ist, heute für sie geschah. Das heißt, all ihre Last und Not, ihre Schuld und Sünde war ja damals mit aufgenommen und weggenommen. Diese Geschichte vom Kreuz wurde zu ihrer Lebensgeschichte. Und liebe Freunde, wenn Pfingsten wird, dann geschieht nämlich das, dass mir auf einmal die Augen dafür aufgehen, dieser Jesus, der vor 2000 Jahren zwischen Bethlehem und Golgatha lebte und dort irgendwo hingenagelt wurde, dass der für mich gelebt hat. Und dass das meine Situation total ändern kann. Dass hier meine Schuld mit angenagelt und weggenommen ist. Also, eine Verheißung kommt zur Erfüllung, da die Zeit erfüllt war. Und da kam, und jetzt komme ich zu diesen beiden Begriffen, da kam ein Wind auf. Unsere Jungschar um 16:30, die ist extra mit den Bus hinaufgefahren auf die Höhe, um dort ihre Drachen steigen zu lassen, die sie in den letzten zwei Jungscha-Stunden fleißig gebastelt haben. Ich habe einen Jungscha-Buben dann gefragt, als sie zurückkamen, wie ging es denn da oben, so bei Sillenburg oder wo sie waren, ich weiß es nicht. Nix ist schlafen. Und ich sagte, ihr habt schlecht gebaut, man müsste bessere Drachen, ihr könnt es eben nicht. Ihr müsst richtige Drachen bauen, so wie wir es gebaut haben. Und deswegen da war überhaupt keine Luft. Keine Luft. Also, sie mussten ihre Drachen wieder reintun. Und sie haben andere Spiele gemacht. Kein Wind, das kennen wir auch. Aber wir kennen es, wenn der Wind kommt. Wenn der Wind kommt, der nicht nur Drachen in die Höhe nimmt, sondern der plötzlich die Zweige hin und her bewegt. Ein Wind, der immer stärker wird, den wir plötzlich pfeifen hören, außen an den Läden. Ein Wind, der sich plötzlich zum Sturm entwickelt und wir sehen an den Bäumen draußen, wie dann auf einmal dieser Wind durchfegt und dürre Zweige herunterhaut und man denkt bloß gut, dass man da jetzt nicht drunten steht. Und dieser Sturm vielleicht sich sogar zu einem Herbstorkan ausweitet, einige Dachplatten fallen herunter und man unweigerlich das Genick einzieht. Ja, hoffentlich hält das alles bei diesem Sturm. Doch Angst bekommt man, wenn der Wind kommt. Angst bekommt man, wenn der Sturm auftritt. Angst bekommt man, wenn Orkane oder Taifune gemeldet werden. Liebe Freunde, wer an den Heiligen Geist denkt, der denke bitte nicht an ein liebliches Frühlingssäuseln, an das, was so Mörike, unser Freund von der Moserstraße, geschrieben hat. Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Mit dem hat der Heilige Geist überhaupt nichts zu tun. Wer an den Heiligen Geist denkt, der denke bitte nicht so an eine sanfte Brise an einem heißen Sommertag. Man ist froh, wenn endlich ein Lüftchen weht und einem die Schweißperlen von der Stirn nimmt. Denken Sie bitte nicht an solch kühlende Sommerbrise. Denken Sie überhaupt nicht an irgendeinen Wind, sondern, wenn Heiliger Geist, dann an jenen Sturm, der Bäume umreißt und Dächer zusammenreißt. Wenn man schon ein Bild sucht für diesen Wind, dann eher etwa in Pantelei Iwanows, ein russischer Schriftsteller, seiner kleinen Novelle Der Flüchtige. Und dort schreibt er, wie ein ehemals Gefangener nun durch den Wald geht, dort in den Umdurman, in diese Steppe. Und wie ihn auf einmal ein Sturm erreicht, ein Sturm, der vor einer Feuerwalze hergeht. Großartig beschrieben, wie dieser Sturm, wie dann diese darauffolgende Feuerwalze ihn auf den Boden presst und wie er dort zersaust, ja, schier zerschmettert wird von der Urgewalt dieses Sturmes. Liebe Freunde, ich verstehe die nicht, die davon reden, dass man den Geist so lieblich und schön spüre, dass der Heilige Geist es so warm und einem wohlig mache und immer wärmer. Das ist nicht der Geist des Neuen Testaments. Der Heilige Geist hat es mit dem Sturm und dem Orkan zu tun. Dasselbe ist mit dem Wort Feuer gemeint. Zungen zerteilt wie von Feuer. Wenn wir Feuer hören, dann mag man vielleicht zuerst an ein Wurstbratfeuer denken. So bei einer Wanderung. Dann, wenn es ganz gemütlich wird, dann zündet man ein Feuer an und brät seine Wurst, damit man der Magen nicht mehr so knurrt. Oder am Feuer denkt man natürlich jetzt an ein offenes Kamin, wohl dem, der so die feudale Einrichtung in seiner Wohnung hat. Ich bewundere das immer durch die Fenster hindurch, wenn es so kühl wird und dann zünden die ihre Scheite an und dann sitzen sie gemütlich davor, so wie die alten englischen Grafen, die Füße warm und der Rücken eiskalt, aber englisches Feuer. Oder das Feuer dann eben in der Heizung, die wir gegenwärtig drüben nicht haben. Feuer hat irgendwas Wohliges, was Schönes. Nicht so. Denken Sie jetzt an dieses Feuer, wie es schon im Alten Testament beschrieben ist. Mose bei seinem Schwiegervater Jethro, 40 Jahre, ich bewundere ihn ja heute noch, 40 Jahre beim Schwiegervater ausgehalten und gearbeitet, ohne Krach allerhand. Das war Mose, von daher schon ein Hühne und Recke. Aber dort ist er draußen und dann plötzlich sieht er ein Feuer. Und er freut sich nicht, da kann ich meine Würste braten. Er freut sich nicht, hier kann ich mich aufwärmen. Nein, er kriegt unendlich Angst. Er erschrickt. Er naht sich kaum diesem Feuer und dann zieht er die Schuhe aus. Und er merkt, dass Gott aus diesem Feuer spricht wie ein Gericht über sein Leben. Das ist das Feuer, das Gericht über unser Leben. Oder denken Sie an die Geschichte von Elia. 400 hochgebildete Theologen, diese Baalspriester, die Macht und Mächte hinter sich hatten. Und als die dieses Opfer nicht auf dem Berg Karmel nicht wegbrachten, da war es doch der Elia Baal. Und Elia Baal zu einem Gott, Herr, schicke du Feuer vom Himmel. Und dann jener schreckliche Augenblick, wie es donnert, wie ein Blitz vom Himmel fährt und ein Feuer alles kaputt macht. Ihr Freunde, das ist Feuer. Und so meinst doch auch dann Johannes der Täufer, der sagt, nach mir wird einer kommen, der wird mit Geist und Feuer taufen. Und Jesus, ich bin gekommen, nicht ein Stöfchen anzuzünden, eine Heizung anzuwerfen oder gar ein bengalisches Feuerwerk an den Himmel zu zaubern, sondern ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden. Und ich wollte, es brennete schon. Uns ist beim Urlaub in Dänemark aufgefallen, dass plötzlich riesige Rauchwolken, Rauchpilze am Himmel standen. Zuerst dachten wir, irgendeine Müllkippe sei in Brand geraten, aber wir stellten fest, dass in mehreren Ecken immer wieder riesige Feuer entfacht waren. Bis wir schließlich feststellten und auch zusahen, wie die Bauern die abgeernteten Felder, wo noch das Stroh liegt und das heute nicht mehr gebraucht wird, wie dieses ganze Stroh angezündet wird. Und wie nun ein Feuerbrand über diesen Acker hinweggeht und doch die Lohen gen Himmel schießen und ein Rauchpilz zum Himmel. Ein Feuerwerk. Warum? Ohne dieses Feuer kann auf diesem Acker nichts Neues mehr wachsen. Erst wenn verbrannt wird, erst wenn dort das Feuer gewütet hat, kann Neues eingelegt, kann Neues gesät und Neues wachsen. So ist das hier zu verstehen. Erst nachdem die Leute den Sturm in sich spürten, nachdem wie dürres Lebenszweige abgeworfen werden konnten, erst wo vieles in ihrem Leben in Brand aufgegangen ist, da wo sie durchgeschüttelt und abgebrannt waren, da waren sie vom Heiligen Geist erfüllt. Und deshalb steht in Vers 6 und Vers 7 die beiden Begriffe von bestürzt und entsetzt. Und in Vers 12 noch einmal bestürzt und entsetzt. Und möchte ich Ihnen einfach sagen, und es ist bestimmt eine Stimmung gerade unter frommen Leuten gegenwärtig, warten Sie nicht auf irgendwelche fromme Stimmen. Warten Sie nicht auf ein warmes Gefühl, das Ihnen dann vielleicht den Heiligen Geist vermitteln könnte. Suchen Sie nicht nach irgendwelchen anderen Gemeinschaften, wo man eben diesen Geist sich wohlig ausbreiten könnte. So war es nicht und so ist es nicht. Dort, wo man bestürzt und entsetzt ist, dort, wo man durchgeschüttelt wird und zu Boden geworfen, und dort, wo man eigentlich bloß noch rufen kann, was soll das denn alles werden in meinem Leben, wo es drunter und drüber geht. Liebe Freunde, dort, wo es in Ihrem Leben drunter und drüber geht, dort, wo Sie durchgeschüttelt sind, dort sind Sie dem Heiligen Geist näher als in jenen überhitzten Zirkeln frommen Geistes.
Und aufgerufen haben,
das ist der Heilige Geist. Zweitens, wir sind damit schon hineingerutscht in das Zweite. Was tut er denn, der Heilige Geist? Was tut er? Er tut Wunder. Er tut Wunder. Und Wunder sind ja nie eindeutig. Wunder führt entweder zur Verwunderung, sie verwunderten sich, oder sie führen zum Kopfschütteln, zur Ablehnung, zum Spott. Also zur Verwunderung, zum Ablehnen, zum Spott. Oder sie führen zum Glauben. Wie hier. Die einen sagen, die sind schon morgen zum Neuen betrunken. Und die anderen rufen, was sollen wir denn tun? Im Wunder, im Pfingstwunder liegt immer etwas Gerichtsmäßiges, etwas Scheidendes. Ein scheidender Zug, das geteilt wird in solche, die den Kopf schütteln, und in solche, die den Kopf beugen und die anbeten. Was für Wunder sind das? Es ist ein dreifaches Wunder, das damals und heute durch den Heiligen Geist geschieht. Das erste Wunder des Heiligen Geistes ist das Sprechwunder. Was meine ich damit? Das Sprechwunder oder Sprachwunder. Es ist am besten vielleicht zu beobachten bei dem, der hier das Wort ergreift. Bei Petrus blenden Sie 2 Monate hier zurück vor diesem Text. Und dann sehen Sie diesen Petrus im Hof des hohepriesterlichen Palastes. Und dort vor einer erbärmlichen Magd bringt er nicht einmal seinen Mund auf. Kein Wort kommt über seine Lippen. Dieser Haudegen kann nichts mehr sagen. Und jetzt? Derselbe Mann, 2 Monate später, der steht vor einer ungeheuren Menge und predigt. Er tut es ruhig gegenüber allen Spöttern. Er tut es mutig in der größten Stunde der Gefahr. Denn sagen Sie einmal zu Ihren Zuhörern, dass die alle Mörder seien und die mucken nicht auf. In dieser Stunde größter Gefahr predigt er mutig und besonnen. Eine gefährliche Stunde für diesen Mann. Er könnte jetzt groß herauskommen, aber er stellt seine Person hinter diesen Herrn, den er ganz und alleine verkündigt. Auch die anderen Jünger reden ruhig, mutig und besonnen. Liebe Freunde, wenn einer von bösen Geistern besessen ist, und wir haben das heute wieder an vielen Stellen zu beobachten. Wenn einer von bösen Geistern besessen ist, oder wie wir sagen, von allen guten Geistern verlassen, dann gibt es sehr klare Symptome. So hat mir ein Arzt gesagt, sie hätten vor allem und daran erkenntlich unruhige Augen, sehr unruhige Augen. Sie hätten immer zitternde Hände und sie hätten ganz typische Angstzustände. Es gibt also Symptome für die Geister. Und so gibt es Symptome für den Heiligen Geist. Einer, der den Heiligen Geist besitzt, der ist ruhig. Auch wenn Spötter auftreten, er ist mutig. Auch wenn größte Gefahr besteht. Und er ist besonnen, das heißt demütig. Er tritt hinter diesen Herrn zurück. Und noch einmal, wenn wir solche Prediger suchen, heute, und man sucht Deutschland ab nach Geist- und Pfingstpredigern, suchen Sie nach diesen Symptomen, ob Sie auch ruhig sind, ganz ruhig, nicht toben wie drüben, der in der Liederhalle, oder mutig und besonnen. Und nicht nur ein Symptom des Heiligen Geistes, sondern sogar ein Beweis ist dafür, dass Sie den Mund aufmachen. Ja, dass Sie predigen. Nicht irgendetwas predigen, auch nicht großartig predigen, nicht irgendwie gerissen predigen, sondern predigen den Namen Jesu Christi. Dort, wo Jesus und sein Kreuz gepredigt wird, ist Pfingsten. Also, noch einmal. Und hier ist es hineingesprochen in das, was mich in vielen Kreisen, auch Jugendkreisen, gegenwärtig bewegt. Gerade junge Leute sind es heute. Sie suchen das Außergewöhnliche. Das Extraordinäre. Sie suchen die Spitzenleute des Heiligen Geistes. Nach unserem alten Jargon, die Pfingstprediger. Wir haben nicht nur Ansätze, auch hier in Württemberg. Spitzenleute wie Pastor Spitzer in Berlin, um einen Namen zu nennen. Oder den Herrn Stegen aus Südafrika, der in Frankfurt seine große Kampagne macht. Des Segnungsgottesdienst, ich möchte sie direkt nennen, in Altensteig. Ich möchte sie an dieser Stelle nicht verurteilen. Aber ich möchte aufgrund der Erkenntnis dieser Texte wieder sagen, suchen Sie den Geist nicht im Extraordinären, sondern suchen Sie ihn dort, wo einfach und schlicht und ohne Emotionen von diesem Herrn geredet wird. In Gottesdiensten, in Gemeinschaftsstunden oder im Schülergebetskreis. Dort will Gott sprechen und er spricht auch heute noch. Das ist das Sprach- und Sprechwunder von Pfingsten. Und das zweite ist das Hörwunder. In Jerusalem gab es ja dreierlei Feste, drei große Feste im Jahr. Das eine war das Passafest und das andere war das Fest der Ernte und am Schluss des Jahres gab es noch einmal ein Fest der Einsammlung. Und dieses mittlere Fest, dieses fast größte Fest, wurde ja 50 Tage nach Passa gefeiert. 50 heißt Pentekoste und daraus stammt ja Pentekostel, von daher stammt ja der Name Pfingsten und von daher auch die Ableitung der Pfingstkirchen oder Pentekostelkirchen. Bei solchen Feiern damals, so wie hier, am Tag der Pfingsten, da kamen viele Diaspora-Juden auch nach Jerusalem. Im Laufe der Jahre entwickelte sich daraus so eine Art Heimatfest, so ein landsmannschaftliches Treffen. War ein bisschen auch Folklore dabei, vielleicht auch ein bisschen Vasenatmosphäre oder Wiesengeruch. So, wenn die Deutschamerikaner mit ihren Seppelhosen wieder nach 20 Jahren herüberkommen und sich dort heimisch fühlen. So ähnlich muss es auch in Jerusalem damals gewesen sein. Also, da waren nicht nur 18-karätige oder chemisch reine Gläubige, sondern da waren auch Galiläer. Und das heißt Randsiedler, Fernstehende. Solche, die mit dem Glauben nicht so viel Mut haben. Und hier heißt es, und die hören. Und die hören. Und die nehmen es auf. Das sind Pfingstwunder. Man hätte sagen können, Petrus, Entschuldigung, weißt du, wenn du schon predigst, dann musst du den Medern anders predigen als den Elamitern. Und du musst den Phrygiern es anders sagen als den Ausländern aus Rom. Die haben einen ganz anderen Denk, einen ganz anderen Hintergrund und andere Denkstrukturen. So wie wir es auch immer hören. Pfarrer, ihr müsst es den Jungen ganz anders sagen als den Alten. Ihr müsst es den Studierten anders beibringen als den nur einfach Gebildeten. Die Weißen haben es anders zu hören als die Schwarzen. Liebe Freunde, ohne dieses Pfingstwunder könnten wir heute noch unsere Gotteshäuser und unsere Bibelstunden seelisch schließen. Das ist das Wunder bis heute. Das Galiläer. Fernstehende. Die gar nicht unbedingt sozusagen zur Kerngemeinde gehören. Die eben auch sich hinten anschließen und einmal zuhören. Dass die in diesen einfachen, oft mickrigen Worten die Botschaft Jesu hören und verstehen. Und dass es ihnen aufgeht, doch dieser Herr, der könnte auch zum Herr meines Lebens werden. Dieser Herr, der gesagt hat, sorget nicht, das könnte ja auch zum Befehl in meinem Leben werden. Und dieser Herr, der gesagt hat, folge mir, das könnte zum Tagesbefehl, das muss zum Tagesbefehl meines Lebens werden. Sie hören es. Und dass dieses Wunder auch heute noch geschieht, das ist das Wunder aller Wunder. Das ist das Hörwunder, ein zweites des Heiligen Geistes. Und das dritte ist eben jenes Herzwunder. Es wurde eben nicht nur geredet, nicht nur gehört, es wurde auch getroffen. Vers 37, es ging ihnen durchs Herz. Es gab einen Stich ins Herz, wörtlich. Hier waren Stichverletzungen des Herzens und Stichverletzungen des Herzens sind ja bekanntlich tödlich. Was sollen wir noch tun, schreien sie? Bei Herzverletzungen hilft kein Pflaster und keine Mullbinde und keine Klammer. Deshalb, wir sind Leute des Todes, so sagen sie. Wir sind Leute des Todes, wir sind schuld mit unserer Schuld am Tode dieses Herrn. Ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden, des Sandes an dem Meer. Ohne eine Antwort, darauf ist man dem Tode geweiht, nicht nur dem zeitlichen, sondern dem ewigen Tod. Und wenn noch einmal, wenn einer sagt, ich möchte Pfingsten erleben, ich möchte auch einmal high sein, ich möchte high sein, wie man heute sagt, der muss damit rechnen, dass er das größte Tief seines Lebens erlebt. Der Ritter Parsifal am Karfreitagmorgen an der Höhle des Einsiedelmannes, der formuliert es ja so, Herr, nun gebt mir einen Rat, Ich bin ein Mann, der Sünde hat. Das ist's.
Denn wir haben
nun gebt mir einen Rat. Ich bin ein Mann, der Sünde hat. Nicht Leute, die heiß sind, sondern Leute, die wegen ihrer Sünde in Not sind. Das sind Pfingstleute. Daran können Sie sie erkennen. Nicht solche, die beschwingt daherkommen und sagen, wir haben's. Und sie nicht. Sondern die Leute, die auf den Knien liegen und nicht mehr weiterkommen. Das sind Pfingstleute. Für diese Herzverletzung weist der Apostel Rat und Hilfe und Heilung. Buße. Petrus spricht nicht wie der Blinde von der Farbe. Sie wissen es doch. Da ging er hinaus und weinte bitterlich. Und eine Legende erzählt von Petrus, dass er ein Leben lang eine Träne in seinem Auge gehabt habe. Buße tun heißt stille werden, erschrecken und dann diesen Herrn anerkennen. Muss man weinen? Das ist nicht nötig, aber ich glaube, dass keiner trockenen Fußes durch die enge Pforte marschiert ist. Muss man niederknien wie der Petrus? Nicht nötig, aber ich glaube, dass erhobenen Hauptes noch keiner auf den schmalen Weg gekommen ist. Nicht nur Sünde erkennen, Sünde bekennen. Das ist die Taufe. Sie ließen sich taufen, sie ließen sich die Sünden abnehmen und sie begannen ein neues. Das ist's. Und damit bin ich beim Letzten. Nur noch einige Sätze. Was wirkt denn der Heilige Geist? Was wirkt er denn? Oder umgekehrt gefragt, woran ist denn nun der Heilige Geist zu erkennen? Lassen Sie es mich noch in 5 Sätzen zu formulieren versuchen, woran man den Heiligen Geist denn erkennen kann. Prüfe die Geister, hat ja Jesus selber gesagt. Der Heilige Geist wirkt eine klare Verkündigung, eine biblische Verkündigung, eine Jesus-Verkündigung. Nicht meine Gefühle sind im Vordergrund, sondern seine Wirklichkeit. Mir fällt auf, wie viel heute immer so eine Art ihren Finger an ihrem religiösen oder geistlichen Puls haben. Ich fühle mich schlecht geistlich. Ich habe mich gut gefühlt bei dieser Predigt. Ich spüre das immer so, als ob man es an sich selber ablesen könnte. Als ob die Gefühle einem etwas sagten. Die Freunde, Gefühle täuschen immer. Nicht irgendwelche Emotionen, sondern die Klarheit. Nicht ein Mensch, eher. Dort, wo verkündigt wird, dort ist der Heilige Geist. Das andere ist die klare Lebensführung. Das bewirkt der Heilige Geist. Menschen nehmen nicht irgendwelche schrankenlosen Freiheiten in Anspruch, sondern sie erkennen Grenzen an. Sie respektieren Gottes Gebot. Wo keine klaren Verhältnisse im Leben sind, da kann der Heilige Geist nicht wohnen. Und C, drittens, der Heilige Geist bewirkt klare Freiheit. 2. Korinther 3, 17, wo der Geist ist, da ist Freiheit. Kein Kadavergehorsam, keine Seelenmassage, keine Unterwerfung, sondern der Heilige Geist vergewaltigt nicht, sondern er befreit zu selbstständigem Zeugnis. D, damit schlage ich einen Bogen zur nächsten Bibelstunde, der Heilige Geist bewirkt klare Gemeinschaft. Er fügt in die Gemeinschaft ein. Und vorletzte, klare Demut. Verzicht auf Selbstruhm und Selbstdarstellung. Paulus rühmt sich seiner Schwäche. Gott, der Heilige Geist, macht uns menschlich, nicht göttlich. Das ist mir besonders wichtig. Der Heilige Geist macht uns menschlich, nicht göttlich. Und das Letzte, die klare Liebe. Wo die Liebe fehlt, da fehlt auch der Heilige Geist. Nur wer in der Liebe bleibt, bleibt in ihm, und wer in Gott bleibt, kann die Geister prüfen. Und deshalb am Schluss eben immer wieder jene Bitte: O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein.
Amen.